Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm.
Goldene Narben über das Leben mit chronischen und seltenen Erkrankungen soll Eindrücke, Hilfestellungen und ein besseres Verständnis für einen möglichen Umgang mit spezifischen Erkrankungen geben. Tolle Männer und Frauen haben sehr offen und mutig über ihre Geschichte, ja auch über ihren Leidensweg mit mir gesprochen. Und vielleicht bist auch du gerade vom nächsten Thema persönlich betroffen und kannst aus diesem Gespräch etwas Positives für dich mitnehmen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Goldene Narben, das Leben mit chronischen und seltenen Erkrankungen. Mein heutiger Gast ist nicht nur deswegen ein ganz besonderer Gast, weil es der zweite männliche Gast hier bei Goldene Narben ist, sondern auch, weil er Allgemeinmediziner ist. Und ja, lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben und dass wir das Gespräch heute führen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe ja schon angeteasert, dass du Arzt bist und beziehungsweise Allgemeinarzt bist. Ich aus meiner Arzthelferinnen-Sicht kann sagen, dass du aber auch noch sehr viel mehr bist und auch deine Arztpraxis nicht klassisch schulmedizinisch führst, wie das die meisten Menschen, die das Video hier sehen, wahrscheinlich so kennen. Kommen wir wahrscheinlich aber im Gespräch auch noch drauf zu sprechen. Genau, stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und über was wir heute sprechen.
Ja, also mein Name ist Markus Peters. Ich bin, wie du sagst, Allgemeinarzt und habe in Berlin Medizin studiert, noch zu Zeiten, wo die Mauer noch stand, und bin jetzt seit über 20 Jahren in einer eigenen Praxis niedergelassen, seit 21 Jahren jetzt, glaube ich, und habe seit 6, 7, 8 Jahren habe ich mich immer mehr dahingehend entwickelt, dass ich eine Schwerpunktpraxis habe für kardiologische Erkrankungen. Das Thema Herz beschäftigt mich seit Beginn meines Medizinstudiums sehr intensiv. Am Anfang stand eine tiefe spirituelle Erfahrung mit dem Thema Herz. Und ja, so hat sich das dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Und ja, so habe ich jetzt eben seit vielen Jahren eine Schwerpunktpraxis zum Thema ganzheitliche Kardiologie oder, wie ich es nenne, weil ich kein Kardiologe bin, ganzheitliche Herzheilkunde. Wobei seit einem Jahr habe ich jetzt auch einen Kardiologen in der Praxis. Also von daher kann ich sagen, wir machen ganzheitliche Kardiologie. Und uns geht es dabei natürlich, dass wir eben auch auf Mikronährstoffversorgung etc. gucken, auf Ernährung gucken und so weiter. Aber es geht mir auch ganz besonders eben immer auch um die seelische und die spirituelle Dimension des Herzens und nicht nur um die körperliche Dimension. Von daher verstehe ich ganzheitlich eben nicht nur ganzheitlich in dem Sinne, dass ich eben auch auf Mikronährstoffe gucke, sondern dass ich eben sage, ganzheitliche Kardiologie bedeutet für mich körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit.
Interessant. Okay, und über welches Thema sprechen wir heute?
Ja, wir wollen darüber sprechen, dass ich selber auch eine sehr bewegte Krankengeschichte habe. Also ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Patient, und zwar, kann ich schon sagen, leidgeprüfter Patient. Und da habe ich so meine Erfahrungen gesammelt mit mir selbst, auch tiefe spirituelle Erfahrungen gesammelt. Ich habe Erfahrungen gesammelt mit unserem Gesundheitssystem. Ja, und darüber wollen wir ins Gespräch kommen.
Sehr schön. Wo du das gerade so betont hast, du bist nicht nur Arzt, sondern selber auch Patient. Mir ist es lange so ergangen, und ich denke, das haben viele auch, diese Denkweise: der Arzt ist immer gleich der Gott in Weiß. Und dass Ärzte ja tatsächlich auch erkranken können und auch schwer erkranken können, ist mir tatsächlich erst so richtig bewusst geworden, als meine Hausärztin die Praxis aufgeben musste, weil sie schwer krebserkrankt ist. Und dass du das so sagst, ne, ich bin zwar Arzt, aber eben auch selber Patient, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Message so da nach draußen. Also nicht nur, weil man Medizin studiert hat, ist man vor allem gefeit.
Nö, ganz im Gegenteil. Schuster hat die schlechtesten Leisten.
Ja, genau.
Und Und ja, also ich habe vor einigen Wochen einen sehr schönen Satz gelernt von Remo Rittinger, der gesagt hat, Gesundheit ist die Einladung, das Leben zu feiern und Krankheit ist die Einladung, das Leben zu transformieren. Und in dem Sinne finde ich, hat Krankheit auch einen ganz hohen Stellenwert. Ja, und zwar, ich will das mal so formulieren. Wenn ein Tier in der freien Wildbahn, ich rede jetzt nicht von dem Rennpferd, das 100.000 Euro wert ist und betütschert wird von morgens bis abends und in die besten Tierkliniken der Welt geflogen wird, ja. Ich rede von dem Reh im Wald, ja, von dem Hasen auf dem Feld. Wenn dieses Tier krank wird, ernsthaft krank wird, dann stirbt es. Ja. Ein Tier hat selten eine Chance, eine schwere Erkrankung und sei es auch nur ein Beinbruch, was für uns in aller Regel eine Lappalie ist, ja, zumindest jetzt in der, mit den Möglichkeiten der modernen Medizin, das war natürlich vor einiger Zeit auch noch was völlig anderes gewesen, aber in unserer Gesellschaft derzeit ist ein Beinbruch in aller Regel eine Lappalie, ist nach ein paar Wochen wieder vergessen, das Thema. Das ist aber für ein Tier in der freien Wildbahn tödlich, weil es sich selber nicht mehr versorgen kann und die anderen Tiere kaum dafür sorgen können, dass dieses Tier alleine gepflegt wird und zu essen bekommt und so weiter, ja.
Und geschützt auch wird, ne?
Geschützt wird, genau, ja. Und diese Möglichkeit, und das ist eben etwas, was uns auch zutiefst zum Menschen macht, und zwar zum Menschen im edelsten Sinne, ja. Nicht im Sinne von der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, ja, sondern wirklich im edelsten Sinne, ist eben diese Fähigkeit, wir können genauso krank werden wie die Tiere, aber wir haben die Chance, durch die Erkrankung durchzugehen und an der Erkrankung zu wachsen und zu reifen. Und das ist, ja, das ist ein Geschenk, ja. Und das Schönste in der Praxis ist, wenn Patienten ein halbes Jahr, ein Jahr, 3 Jahre, nachdem sie bei mir mit der Therapie angefangen haben, dann eines Tages vor mir sitzen und dann, ich ahne das immer schon, dann sitzen sie da so und sagen so, ja, Herr Peters, ich möchte Ihnen heute was sagen, was mir ganz wichtig ist und so, dann ahne ich immer schon, was kommt. Und dann kommt dieses, ich bin Ihnen so dankbar für die Begleitung und für das, was ich habe lernen können, ja. Und das ist ja eben der Punkt, ja. Wir können durch eine Erkrankung Dinge lernen, die uns ohne diese Erkrankung verschlossen bleiben würden.
Ganz genau.
Und ich will das auch mal so weit treiben und sagen, ich kenne doch einige Kollegen, die haben eine begnadete Gesundheit, ja. Also es ist wirklich beneidenswert, wie gesund die sind. Und da ist aber auch, ja, da steckt im Sinne von wirklich tiefem Mitgefühl, Mitgefühl im Sinne von wirklich selber wissen, was der Patient durchmacht, auch an seelischer Not und so weiter. Da ist noch viel Potenzial nach oben offen bei solchen.
Absolut.
Ja, weil Menschen
Absolut.
selber Krankheit nie wirklich erlebt haben, in der Tiefe, ja. Ich rede jetzt hier nicht von irgendwas Oberflächlichem, irgendwie meinetwegen ein kleinerer Bruch, wo man mal für ein paar Wochen irgendwie eine Bandage tragen muss oder sowas, ja, sondern etwas, wo man wirklich merkt, so das geht existenziell. Also jetzt ist wirklich das Leben in Frage gestellt, ja. Und solche Geschichten habe ich leider Gottes ein paar Mal erleben dürfen, erleben müssen in meinem Leben. Es war ja nicht nur das Herz, es waren ja auch die Augen und der Bandscheibenvorfall, wo ich doch mehrfach in meinem Leben wirklich an diesen Existenzfragen dran gewesen bin.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also zum einen habe ich ja deswegen dieses Format auch goldene Narben genannt, weil egal durch welche Erkrankung man durchgegangen ist, womit man kämpfen musste, ob es jetzt lebensbedrohlich war oder wirklich auch eine chronische Geschichte ist, die einfach auch nicht mehr weggeht, die nicht mehr zu heilen ist. Aber man wächst da dran und man kann so viel daraus lernen. Und irgendwann steht ja jeder an diesem Punkt, wo er sagt, okay, was mache ich jetzt? kämpfe ich und gehe weiter und versuche so gut wie es geht mit dieser Erkrankung zurechtzukommen, vielleicht auch sogar in eine Heilung zu kommen, oder gebe ich auf und gebe mich meinem Schicksal hin, was dann natürlich eher der negative Fall ist. Und meine Gäste, mit denen ich hier in diesem Format bisher gesprochen habe, haben das auch alle gespiegelt, ne, dass sie durch ihre Erkrankung, so blöd sie auch sein mag und so belastend sie auch sein mag, aber immer ganz viel gelernt haben und auch teilweise ihr Leben komplett neu ausgerichtet haben und da einfach auch wirklich dankbar für sind. Deswegen eben goldene Narben.
Ja. Ich will dazu mal ein sehr, es kommt mir gerade ganz spontan, ein sehr interessantes Beispiel, prominentes Beispiel nennen von einer Persönlichkeit, die damit ganz anders umgegangen ist und von der ich selber auch einen Vortrag gehört habe, also wo ich selber live dabei war, und zwar Heide Simones, die Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, die erste weibliche Ministerpräsidentin Deutschlands. Die hatte als Ministerpräsidentin Brustkrebs bekommen und hat ihre Amtsgeschäfte fortgeführt, war eine ganze Weile lang auch jeden Tag in der Uniklinik gewesen, ist dort natürlich auch gesehen worden von Patienten. Es ist trotzdem nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, muss man sagen. Das war auch noch in der ganzen Vor-Social-Media-Ära gewesen, das war noch im letzten Jahrhundert, ja, ist schon lange her. Und die hat da, und das finde ich schon auch bewundernswert, die ist da wirklich ihren Weg durchgegangen und hat auf der einen Seite eine rein schulmedizinische Therapie bezüglich ihres Brustkrebses absolviert, ja, und hat gleichzeitig ihre Amtsgeschäfte weitergeführt, ja. Und das ist nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, zumindest nur ganz, ganz, ganz wenig, ja, also. Das war noch eine Zeit, ja heute undenkbar, wo sie wirklich, ja, wo nicht ständig Leute irgendwie mit dem Handy gleich ein Foto gemacht haben, guck mal, wer hier mit mir sitzt im Wartezimmer, ja. Und ich habe vor vielen Jahren, da waren wir beide auf einer Tagung zu Krebs eingeladen gewesen als Referenten. Und sie war da auch Referentin gewesen und hat davon erzählt, wie das für sie war, nicht? Auch ein spannender Weg, so straight, und so war sie natürlich auch, nicht? War ja eine total straighte Frau gewesen, da straight ihren Weg gehend, ja, und 1 bis 2 Stunden jeden Tag gebe ich für die Krebserkrankung und ansonsten bin ich Ministerpräsidentin. Ja.
Ja.
Also sozusagen ihr Leben ja in keinster Weise in Frage gestellt. Zumindest ist mir das nicht bekannt geworden, ja. Also.
Ja, der Umgang mit der Erkrankung ist immer wesentlich für den Verlauf auch, ne? Kommen wir aber noch dazu. Jetzt aber erstmal zu dir.
Ja.
Genau. Ich weiß ja aus erster Quelle, aus erster Hand, dass es bei dir oder dass wir jetzt ja erstmal um das Thema Herz bei dir sprechen. Denn du bist Herzpatient. Nicht nur in der Praxis dreht sich dein Alltag um das Thema Herz, sondern du bist da auch selbst von betroffen. Erzähle mal.
Ja, also mir ist wichtig zu betonen, dass die Herzerkrankung erst bei mir manifest wurde, wie ich schon voll drin war in dem Thema. Also ich bin nicht deswegen schwerpunktmäßig Herzarzt geworden, weil ich betroffener war, sondern das war schon umgekehrt gewesen. Ja, also als tief in der Materie drin steckender Arzt zum Thema Herz kam dann eben auch noch die Herzerkrankung dazu.
Okay.
Ich glaube aber, für den Gesamtkontext ist es schon wichtig auch, dass ich einmal kurz erwähne, dass ich viele, viele Netzhautablösungen in meinem Leben hatte. Ich auch die Erfahrung gemacht habe, was es heißt, nichts mehr sehen zu können für mehrere Tage. Also wirklich, die Hand vorm Augen nicht mehr sehen zu können.
Wow.
Ja, also das waren wirklich auch existenzielle Krisen natürlich, weil da ja schon natürlich auch die Frage war, wie geht es überhaupt weiter? Geht es beruflich weiter, so wie bisher? Oder muss ich mein Leben komplett umstellen? Und auch das Thema Augen bis heute ein Thema ist, ich meine auch mit diesen vielen Operationen, die ich hatte und Lasereingriffen und so weiter. Also es sind 3 große Netzhautoperationen links, 2 große auf der rechten Seite.
Wow.
Und Ja, also das Thema Auge ist ein Thema in meinem Leben. Ja. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig für den Gesamtkontext, dass, ja, das sozusagen einfach mit dem Hintergrund zu haben, dass das sozusagen schon quasi eine Vormusik war, bevor dann im, soll ich jetzt erzählen, was passiert ist?
Sehr gerne, wenn du magst.
Also 2019, also ich habe ja immer zu viel gearbeitet und ja, mich auch permanent überfordert, im Grunde bis zum heutigen Tag. Das bringt dieser Beruf auch ein Stück weit so mit sich. Und 2019, das war im Mai, da war ich auf einem Meditationsretreat, da war ich Teilnehmer, nicht Kursleiter, auf Gozo, das ist der Nachbarinsel von Malta. Und ich hatte Mühe gehabt, dort die Berge hochzukommen, habe dann auch zeitweilig Atemnot bekommen beim Gehen in der Ebene, sodass ich auch darauf angesprochen worden bin. Sag mal, Markus, du kriegst ja kaum noch Luft, obwohl wir hier nur von A nach B und zwar horizontal gehen, nicht einen Berg hoch. Und das habe ich aber da noch weit weggeschoben. Ich will das mal so ganz salopp sagen. Ich bin ein Mann. Und als Mann denkt man irgendwie, naja, Krankheiten schickt der liebe Gott und er nimmt sie auch wieder. Und ich habe irgendwie gedacht, so, naja, ich habe einfach zu wenig geschlafen und ich habe ein grenzwertiges Burnout und wird alles wieder, ja.
Klimawechsel.
Ja. Obwohl eigentlich schon klar war, weil ich wollte nach dem Abi, wollte ich Rettungssanitäter werden bei den Johannitern zu meinem Zivildienst. Und ich bin untauglich geworden wegen eines Herzklappenproblems.
Ah, okay.
Hab das aber, also die ersten Jahre danach habe ich total Panik gehabt, also mit 18, 19, 20 Jahren. Und habe dann aber irgendwann das Thema ad acta gelegt, ja. Und habe da auch wirklich im Alltag nicht mehr viel daran gedacht, an das Ganze. Und dann, das war im Mai gewesen, was ich gerade gesagt habe, und dann so im Juni merkte ich irgendwie so, ich habe dann mit meiner Freundin, haben wir eine Wanderung gemacht, 20 Kilometer. Ein Jahr zuvor bin ich noch aus dem Stand heraus 40 Kilometer gewandert. Und nach diesen 20 Kilometern, da war ich dann auch beim Abendessen, das war in einem Hotel gewesen, wo wir da waren, Urlaub gemacht haben. Da war ich dann beim Abendessen irgendwie auch sehr still, das weiß ich noch, ich habe nicht mehr viel gesagt. Weil ich echt alle war. Ich konnte nicht mehr, ja. Ich habe zwar auch den Rucksack getragen, aber irgendwie dachte ich auch bei mir, scheiße, irgendwie Manometer, 20 Kilometer gehen, das ist doch eigentlich für dich eine Lachnummer, ja. Wieso bist du so fertig, ja? Hab das da immer noch tapfer verdrängt, muss ich wirklich ganz klar sagen. Das muss ich mir auch wirklich auch, ja, das war nicht klug, ja. Und dann kam eine Situation, ich wollte dann mit meiner großen Tochter, waren wir verabredet gewesen auf den Hebriden, nee, auf den Orkney, da nördlich von Orkney-Inseln, glaube ich, heißen, die wollten wir zusammen wandern gehen. Und das war dann schon zu einem Zeitpunkt, das hatten wir fest geplant gehabt und dann parallel in der Zeit stellte sich aber heraus, dass ich wahnsinnig Herzrhythmusstörungen hatte, dass ich im Grunde keine Treppe mehr hochgekommen bin und so weiter. Dann war auch dann klar gewesen, ich war dann auch bei einem Kardiologen gewesen, ich wollte mich nicht selber untersuchen, ich habe das abgegeben. Und dann war auch klar gewesen, dass das alles gar nicht mehr gut aussah. Und dann habe ich ihn noch gefragt, kann ich diesen Wanderurlaub noch machen? Und dann meinte er, ja, geht, warum nicht, bin ja dran adaptiert. Und dann fiel der Wanderurlaub aber ins Wasser, weil die Lotsen auf die Fluglotsen an einem Flughafen, wo ich hätte umsteigen müssen, gestreikt haben an dem Tag. Und darüber habe ich dann nachgedacht und dachte irgendwie, okay, mein Flug ist gecancelt. Was sagt mir das? Und dann kam ich sehr schnell zu dem Ergebnis, nee, ich soll nicht fliegen. Und das war meine, das hat mir das Leben gerettet, ja, diese Erkenntnis. Ich bin dann, weil auch, also es ging dann wirklich von Tag zu Tag, hat sich mein Zustand verschlechtert. wirklich so, dass ich dann auch, ja, also von 500 Meter oder 1 Kilometer gehen, reduziert es sich dann auf ein paar hundert Meter gehen innerhalb von wenigen Tagen.
Ach, Wahnsinn.
Und wirklich auch, und dann habe ich mich darum gekümmert, dass ich einen Termin im Krankenhaus kriege, war dann im Krankenhaus gewesen zu einer Voruntersuchung. Da hieß es dann noch, das war ja im Juli gewesen, 2019, ja, wir operieren Sie zwischen jetzt und Weihnachten, aber das ist nicht eilig. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, so, nee, jede Stufe wird eine Herausforderung für mich. Und dann habe ich mich mit letzter Kraft selber ins herzchirurgische Sekretariat geschleppt, muss man wirklich sagen. Stand da vor der Sekretärin und habe meine Lage gestellt und gesagt, ich nehme den erstbesten OP-Termin, den Sie haben. Und der war dann eine Woche später. Und ich habe dann in dieser Woche dazwischen, wo ja zwischen auch klar war, ich fliege nicht nach Schottland, statt nach Schottland gehe ich ins Krankenhaus und so weiter. Das war da sozusagen dann auch schon klar gewesen. Und ich habe dann in dieser Woche sehr bewusst Abschied genommen. Ich habe dann, ich weiß noch, wir waren dann in Kiel gewesen. Ich saß da an so einem belebten Platz, habe mir die jungen Leute angeschaut und dachte so, wer weiß, ob ich ein solches buntes Treiben an Menschen noch mal sehen werde. Vielleicht ist das letzte Mal. Ich war dann noch einmal im Einfelder See. Das ist ein Nachbarsee, der sauberer ist als der Bordesholmer See. Da war ich schwimmen gewesen, habe dann sehr bewusst den letzten Schwimmzug getan, weil ich eben so dachte, so, vielleicht ist es für diese Inkarnation das letzte Mal, dass ich jetzt schwimmen bin. Das war schon mir sehr deutlich gewesen, dass das wirklich jetzt ganz gar nicht sicher ist, ob ich in einer Woche noch da bin, ja. Und dann bin ich hingefahren zur OP, am Vortag natürlich, und die wunderten sich alle, dass ich so tiefenentspannt war, dass ich auch die Beruhigungspillen nicht haben wollte und trotzdem nicht am Bad drehte. Ja, und auch wie ich in den OP-Saal geschoben wurde. Ich habe mich dann noch unterhalten mit den Kardiotechnikern für die Herz-Lungen-Maschine und so. Und habe dann auch so gedacht, so ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Also, und ich, also bei vor den Augenoperationen war ich immer sehr angespannt. Also schon wirklich auch echt nervös. Ja. Und vor der Herzklappen-OP war ich überhaupt, also ich war da wirklich, ich war da tiefenentspannt. Ich war
Wahnsinn.
bereit gewesen zu gehen, ja. Und was stellte sich dann heraus? Ich habe einen angeborenen Herzklappenfehler gehabt. Und zwar die Aortenklappe, das ist die Klappe zwischen dem linken Ventrikel, also der linken Herzkammer und der Aorta, der Körperhauptschlagader. Die ist eigentlich dreizipfelig angelegt. Die hat im Ultraschall so ein Bild wie ein Mercedes-Stern. Und bei mir ist sie zwei Segel hat die sozusagen nur zwei Klappen. Und dadurch bedingt war der nächste Teil der Aorta viel zu groß aufgedehnt gewesen. Das war dann bekannt gewesen, auch schon vor der OP, dass das da Probleme gibt. Was nicht so richtig bekannt gewesen war vor der OP, war, dass die Mitralklappe auch schon dabei war, den Geist aufzugeben. Ich hatte eine Auswurf, also ich hatte eine höchstgradige Herzschwäche gehabt, deswegen kam ich auch keine Stufen mehr hoch. Und dann war eben die Herzklappen-OP gewesen, die war für 3 Stunden angesetzt und hat dann 7 Stunden gedauert. Und meine Freundin hat natürlich am Rad gedreht, weil eben der Anruf nicht kam vom Herzchirurgen, der kam und kam und kam nicht. Und ja, aber dann irgendwann war es überstanden gewesen und dann bin ich dann irgendwann wieder wach gemacht worden.
Boah, das ist ja schon eine sehr aufregende Geschichte, eine sehr aufregende Zeit. Und das war ja wirklich eine kurze Zeitspanne, ne, zwischen Mai
Ja,
und Juli. Die OP war im
genau.
Juli, ne?
Die OP war am 2. August.
Am 2. August. Okay, aber trotzdem, das ist ja eine
Aber sie,
wahnsinnig kurze Spanne.
also ab Mitte Juli war klar, ich habe ein ernsthaftes Problem. Also Mitte Juli kam sozusagen dann irgendwann so metaphorisch gesprochen, Houston, wir haben ein Problem.
Ja.
Das war am 20. Juli gewesen, das war so 2 Wochen vor der OP, ja. Und da ging dann eben, und dann plötzlich alles ganz, also relativ schnell, ja.
Ja, und auch gut, dass dieser Flug ausgefallen ist.
Ja, weil das hat mir dann der Herzchirurg hinterher gesagt, dass er sich wirklich gewundert hat, dass ich es überhaupt geschafft habe, bis auf den OP-Tisch, dass ihn das gewundert hat. Und da ist mir dann im Nachhinein auch klar geworden, ich hätte den Flug nach Schottland wahrscheinlich nicht überlebt. Ich denke, mit dem abnehmenden Sauerstoffdruck da oben und überhaupt mit der Belastung Koffer zu, also was heißt, also ich hätte ja einen Rucksack dabei gehabt, weil wir ja einen Wanderurlaub machen wollten, den hätte ich ja gar nicht tragen können. Also das war ja eine völlige Illusion gewesen, ja. Also ich wäre wahrscheinlich zusammengebrochen und da wäre das dann wirklich dann durchgerissen an meinem Herzen und dann wäre ich innerhalb von 2 Minuten tot gewesen.
Das heißt, du hast also noch eine Aufgabe hier bei uns.
Genau.
Sehr schön. Warum möchtest du den Menschen das hier in diesem Format mitteilen? Was ist deine Intention dahinter, wo du sagst, ja, es ist zwar meine Geschichte, mein Weg, aber es ist auch wichtig, dass die Welt da draußen das erfährt?
Also zunächst einmal, weil du mich eingeladen hast.
Ja, klar.
Ja, es gibt, also das eine ist eben, wenn ich sage, dass Krankheit die Einladung ist zur Transformation, dann ist das ja eine gewagte, steile These. Und wenn man das aber im Hintergrund hat, was ich gerade gesagt habe, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist mein Bandscheibenvorfall und meine Schmerzen im Bein, die ich seit 15 Jahren oder sowas habe, ja, das lassen wir mal außen vor, weil das ist Pipi-Kram, ja, das sind Peanuts. Dann denke ich, wird das sozusagen, also ich sag mal so, ich denke, ich habe da eine Berechtigung, dass ich das sagen darf. Ja, also ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich hatte ja auch während der Operation Nahtoderlebnis gehabt und überhaupt in dem Kontext der ganzen Operation tiefe spirituelle Erlebnisse gehabt, die auch mein Leben auch nochmal verändert haben. Und ja, also es ist ja auch, es kommt ja noch ein weiterer Gesichtspunkt dazu, und zwar, also eine Bypass-Operation ist ja häufig heutzutage wirklich ja, ich sag mal, Regionalliga, wenn man es mal mit Fußball vergleicht. Ja, das sage ich dann auch immer zu meinen Patienten, die vor einer Bypass-OP stehen, wo ich dann sage, ja, das ist kein großes Ding. Ja, dauert 1 Stunde in aller Regel. Ja, aber es wird, das Herz wird nicht aufgeschnitten. Ja, es wird von draußen was dran geflanscht, mal so ganz salopp gesagt. Ja. Hier bei einer Herzklappenoperation wird der Herzmuskel aufgeschnitten, ja, und es werden Umgehungskreisläufe geschaffen über die Herz-Lungen-Maschine, ja. Also man wird tot gemacht, ja, und wird dann irgendwann wieder belebt, ja. Also und man sorgt eben dafür, dass eben das Gehirn sozusagen nicht abstirbt während der Zeit, aber man ist in gewisser Weise, also ein Stück von einem stirbt. Ja. Und
Ist das, wenn ich kurz einhaken darf, ist das wahrscheinlich dann auch der Punkt dieser oder wann diese Nahtoderfahrungen, hat ja durchaus nicht jeder, aber es wird ja oft davon berichtet, ja, du wirst es wahrscheinlich auch nicht reflektieren können, aber es hört sich so an, oder man könnte so rein interpretieren, dass diese Nahtoderfahrung dann eintritt, wenn tatsächlich quasi das Herz lahmgelegt wird und diese Herz-Lungen-Maschine jetzt das Weitere übernimmt, ne? Weil dann ist der
kann, aber
Körper
muss
ja im
nicht
Prinzip.
sein. Ja, kann, aber muss nicht sein.
Okay.
Ja, also es gibt auch Patienten, die haben mit völlig banaleren Dingen auch ihre Nahtoderfahrung.
Stimmt, ja.
Also was weiß ich, irgendwie stürzen, ja, und tun sich, holen sich einen blauen Fleck, ja, und können in dem Moment, können sie auch eine Nahtoderfahrung haben, ja. Oder auch, ich habe von mehreren Patienten gehört, die hatten einen schweren Verkehrsunfall gehabt, kamen da selber komplett körperlich unbeschadet heraus, ja. Zum Beispiel ein ärztlicher Kollege, der ist mit dem Auto durch die Luft geflogen und also wirklich so mit dem Salto mit dem Auto, ja. Und stieg dann aber da aus, ja, und war so ein bisschen verwirrt gewesen, ja, über das, was passiert ist, ja, aber völlig unversehrt, ja, und hat, während er durch die Luft geflogen ist, auch so ein Lebenspanorama gehabt vor Augen, ja. Also,
Okay.
das, ich glaube, da gibt es jetzt keine zwingenden Verbindungen, ja.
Okay.
Gleichwohl aber, wenn wir das Herz als spirituelles Organ ernst nehmen, hat das natürlich schon Konsequenzen für einen, ja. Und so, ich will also etwas sagen, was ich mehrfach schon Patienten jetzt sagen kann, eben seit dieser Erfahrung, eben wirklich aus tiefstem Herzen und man es mir eben auch abnimmt, weil ich es eben selber erlebt habe, ja. Es kommen immer wieder Patienten zu mir, die erhoffen sich von mir eine Lösung ihres Herzklappenproblems ohne Herzklappenoperation. Und dann mache ich beispielsweise auch selber einen Ultraschall und sage ihnen dann, da führt kein Weg dran vorbei, ja. Die Herzklappenoperation ist unumgänglich. Ja. Ich erinnere mich also an mehrere Fälle, wo ich den Patienten auch gesagt habe, so und auch nicht in einem halben Jahr, sondern in den nächsten 2 Wochen. Ja. Also den OP-Termin, den Sie schon haben, den nehmen Sie bitte auch wahr. Ja. Die Situation ist brandgefährlich, in der Sie sind. Und dann sage ich zu den Patienten, wissen Sie, also ich lade dann die Patienten gerne ein, sich mal zurückzulehnen, die Augen zu schließen. Dann sage ich zu den Patienten, gehen Sie mal mit Ihrem Bewusstsein ganz an den Anfang der Menschheitsentwicklung, wie immer das auch ausgesehen haben mag, und an das Ende der Menschheitsentwicklung, egal wie das auch aussehen wird. Und jetzt sind wir hier im Jahre 2023 oder 24 oder wie auch immer. Und Sie haben jetzt dieses Problem. Es gibt nur ein ganz schmales Zeitfenster in dieser gesamten Menschheitsentwicklung, wo es möglich ist, dass das physische Herz herausgenommen wird oder lahmgelegt wird und wir danach weiterleben können. Ich weiß nicht, ob die Azteken oder wie die heißen da in Mittelamerika, die haben ja auch Menschenopfer gebracht und haben ja bei lebendigem Leibe den Menschen das Herz ausgeschnitten, um das, die Menschen den Göttern zu opfern. Ja, die haben das allesamt nicht überlebt.
Ja.
So, aber eine solche Situation zu erleben und zu überleben, das ist nur ein ganz schmales Zeitfenster und ich bin mir sicher, wenn wir wieder hier in einigen Jahrhunderten oder wann auch immer hier auf der Erde sind, werden wir andere Möglichkeiten haben, sowas zu heilen. Vielleicht über Quantenheilung, über Frequenzen, wie auch immer. Ja, aber das zu erleben, ist ein ganz schmales Zeitfenster. Und das nächste ist, dass diese Erfahrung ja nur Menschen zugänglich ist, die einem sehr kleinen, privilegierten Teil der Weltbevölkerung angehören. In den allergrößten Teilen der Weltbevölkerung, die Menschen sterben einfach. Und da kräht kein Hahn danach. Es wird nicht mal festgestellt, weil überhaupt gar kein Echokardiographiegerät zur Verfügung steht, um das überhaupt zu merken, was das Problem ist. Geschweige denn, dass man diese Operationstechniken mit Herz-Lungen-Maschine und so weiter zur Verfügung hat. Ja. Das heißt, es ist eine ganz privilegierte Situation, das erleben zu dürfen. Ja.
Das ist wirklich spannend, dass du auch das Wort dürfen
Ja.
benutzt, ne? Weil oft ist es ja so, dass dann eher ja so Fragen aufkommen, warum passiert mir das und warum muss ich da jetzt? Und dieses, also man sieht sich oft als Opfer dessen, was passiert, oder dessen Krankheit, die man bekommt. Das aber aus der Richtung zu sehen, es ist ein Erlebnis, was man erleben darf, ist ja schon eine ganz andere Einstellung zu dem Thema.
Genau. Und das ist mir ganz wichtig, ja. Weil, also gerade wenn es um das Thema Herzklappenoperationen geht, ja, was ja eben, wie gesagt, also das ist wirklich Bundesliga, ja, im Verhältnis zur Regionalliga mit einer Bypass-OP, ja, weil hier das Herz wirklich aufgeschnitten wird, ja, das Herz wird eröffnet, ja. Und da eben wirklich dann zu der Erkenntnis zu kommen, okay, ich darf das erleben und es ist eine einmalige Chance im Rahmen der gesamten Menschheitsentwicklung und ich darf diese Erfahrung jetzt machen. Ja? Und 99% aller Menschen, auch wenn ich durch die Straßen gehe, dürfen diese Erfahrung nicht machen. Aber ich darf es. Ja, weißt du, und diesen Gedanken, ja, wenn ich den sagen würde und selber nicht die Erfahrung gemacht hätte, das wäre hochnäsig.
Ja,
Das,
wäre nicht authentisch.
ja. Aber ich habe es selber gemacht und ja auch erst durch diese Erfahrung überhaupt zu dieser Erkenntnis gekommen. Ja, welches Privileg das ist, das erleben zu dürfen.
Das ist im Laufe der Erkrankung, beziehungsweise nach OP wahrscheinlich hat sich das so
Nee,
etabliert, oder?
das kam mit einem Patienten, der vor mir saß und ziemlich haderte damit.
Ah, okay.
Eben vor mir saß und sagte auch, Mensch, ja, aber ich will nicht und so weiter, nicht? Und da lehnte ich mich zurück und dachte irgendwie so, schickte so ein Stoßgebet zum Himmel. Okay, gebt mir eine Inspiration, wie ich diesem Menschen eine Brücke bauen kann, ja? Und in dem Augenblick ist es mir klar geworden, das, was ich gerade ausgeführt habe. Dann habe ich das diesem Menschen gesagt. Und dann lehnte er sich zurück, guckte mich an und sagte, boah, okay, ja, das ist jetzt eine völlig andere Sichtweise. Okay, das glaube ich, da brauche ich jetzt noch ein paar Tage, das zu verdauen. Mit der Perspektive habe ich jetzt nicht gerechnet, mit der, sozusagen, ich kam nicht hierher, mit der Erwartung, einen solchen Perspektivwechsel hier einzunehmen. Aber der hat dann die OP auch super gut überstanden und hat mir dann hinterher geschrieben, herzlichen Dank und so weiter. Ja, und ja, also wenn ich diese Haltung habe, dann gehe ich natürlich auch mit einer ganz anderen Neugierde auch da rein.
Na klar.
Und
Und ich
das
würde fast behaupten, auch mit ein bisschen weniger Angst vielleicht.
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das haben mir alle Patienten berichtet, die in der Sprechstunde bei mir waren und die das dann vor sich hatten und dann irgendwann war es vorbei und dann mir dann noch meinetwegen die E-Mail geschrieben haben. Etliche Patienten kommen ja aus ganz Deutschland zu mir und so weiter. Die sehe ich dann einmal und dann bekomme ich 3 Monate später eine E-Mail, lieber Herr Peters, so und so, alles gut verlaufen an beider OP-Berichten und so weiter. Ja, und nochmal herzlichen Dank. Ja, Sie haben recht, jetzt gehöre ich auch in diesen privilegierten Club und ich bin stolz darauf, ich freue mich und es war eine tiefe Erfahrung. Ja.
Das hört sich wirklich sehr inspirierend an.
Ja.
Spannend. Nochmal kurz zu der Zeit nach deiner OP.
Ja.
Also die OP selber hat ja sehr viel länger gedauert als ursprünglich geplant. Ich denke mal,
Genau.
weil es Komplikationen gab.
Ja, weil sie haben vorher nicht auf dem Radar gehabt, dass 2 Herzklappen rott waren. Sie haben nur mit einer Klappe gerechnet und dann waren 2 Klappen und die Mitralklappe war eben noch kaputter im Grunde als die Aortenklappe. Und dann gab es auch noch Komplikationen, das ist richtig. Und ja, dann hatte ich mein Nahtoderlebnis gehabt und wollte danach eigentlich auch überhaupt nicht mehr zurück. Also weil es irgendwie da drüben viel schöner war als hier. Und dann kam die erste deftige Erfahrung danach war dann, also richtig deftige, also von kleineren deftigen Erfahrungen, das nochmal außen vor, der richtig dicke Klops, der kam dann eine knappe Woche danach. Ich war stolz wie Oscar. Ich habe mich sowas von gefreut. Ich habe das erste Mal geschafft mit meinem Infusionsständer aus dem Bett heraus zu bewegen, alleine, nicht nur bis zum Klo, das konnte ich schon seit einem Tag davor, sondern ich habe es geschafft, einmal einen Blick aus meinem Zimmer zu werfen. Also die Tür geöffnet und habe gesehen, dass also schräg gegenüber von meinem Zimmer eine Sitzgruppe stand und da bin ich hingegangen und habe auf der Sitzgruppe Pause gemacht. Es war ja Hochsommer gewesen, das heißt, ich konnte ja da in meinem Schlabberflügelhemd da rausgehen, das war ja so heiß gewesen wie sonst was, alles kein Problem. Und dann saß ich da und auf einmal hatte ich als Ohrwurm die Musik im Kopf gehabt von Franz Schubert vom Erlkönig.
Okay.
Ja, dazu muss man wissen, dass ich als Jugendlicher und junger Erwachsener hatte ich Solo Gesangsunterricht gehabt, Bass, Bariton. Und ja, bin von daher sehr vertraut, auch mit den Liedern von Schubert und so weiter. Aber ich habe an dieses Lied schon Ewigkeiten nicht mehr gedacht gehabt. Ja. Und auf einmal hatte ich dieses Lied im Kopf gehabt, bin dann wieder zurück in mein Zimmer, habe dann irgendwie wahrscheinlich einen Fernseher angemacht oder sowas. Oder also irgendwie lesen konnte ich auch nicht, dazu war ich ja viel zu stoned. Und nach einer Stunde bekam ich eine Sepsis. Und zwar, ja, ist ja genau das Thema des Erlkönigs, ja, Tod durch Sepsis. Und dann habe ich eine Sepsis gehabt und die haben mich da 20 Stunden zappeln lassen, bis endlich mal, ich habe dann sofort auch gemerkt, dass der ZVK war, der hier lag, der zentrale Venenkatheter, dass der entzündet war. Das war mein erster Gedanke gewesen, das blöde Ding muss raus, ja. Und das hat 20 Stunden gedauert, bis der endlich rausgezogen wurde. Ich habe mich angeschrien mit einer Krankenschwester. Es kam kein Arzt und so weiter. Das war
Boah.
unterirdisch gewesen. Also wo ich irgendwie auch im Nachhinein denke, mein Gott nochmal, ich bin selber Arzt. Ich habe durchschaut, was los ist. Ja, ich habe gesagt, was Sache ist. Ja, habe dort eine Krankenschwester gehabt. Muss man leider sagen, wo halt die sprachliche Verständigung eine Barriere hatte, ja, weil sie halt nicht Muttersprachlerin ist. Und aber selbst mit einfachen Sätzen, mit kurzen Sätzen, mit sozusagen mit klaren Anweisungen, habe ich sie nicht dazu bringen können, da irgendwie tätig zu werden, ja. Und hab dann am nächsten Tag oder die ganze Nacht dann halt immer gefiebert, da um die 40 Grad und so weiter. Hab dann da auch wieder tiefe spirituelle Erlebnisse gehabt, die auch wichtig waren für mich. Und dann nach 20 Stunden, wie gesagt, ist dann der ZVK endlich gezogen worden. Und eine Stunde später war der ganze Spuk vorbei. Also im Lehrbuch steht, ja. Dann war's überstanden gewesen, ja. Es gehörte für mich aber irgendwo mit dazu, weil es war auch noch mal eine tiefe Erfahrung gewesen, weil ich hier, also ich will das mal so formulieren, während der Herzklappenoperation bin ich begleitet worden von mehreren Menschen, die mich auf spiritueller Ebene begleitet haben, die untereinander auch nicht in Kontakt standen, ja, die mir hinterher gesagt haben, Markus, du warst so weit weg. Und ich habe dich innerlich seelisch begleitet und ich habe dir gesagt, Markus, wenn du noch weiter gehst, dann kommst du nicht wieder zurück. Der Faden wird zu dünn zu deinem Körper, ja. Und dann war ich da wohl innerlich immer wieder so am Ringen gewesen. Gehe ich jetzt weiter über so eine Art Fluss oder bleibe ich auf der Seite hier, ja? Und ich habe mich dann dazu entschieden, halt nicht noch weiter zu gehen und wie gesagt, also dieses Bild ist von drei Leuten mir geschildert worden. Und das heißt, während der OP da waren es eben diese helfenden Geister, so will ich sie mal nennen, diese schamanischen Menschen, die mich da begleitet haben, und der Herzchirurg. Und ich selber natürlich auch, aber auf eine sehr, auf eine nicht irdisch bewusste Ebene, so will ich das mal sagen. Und jetzt während der Sepsis war ich auf einer irdisch bewussten Ebene gefordert, mir die Frage zu beantworten, will ich hier bleiben oder will ich nicht hier bleiben? Weil das war schon ganz klar, ja. Also es war, auch dort ist der Lebensfaden wieder extrem dünn geworden, ja. Also wo ich auch, also 20 Stunden Sepsis zu überleben, ist auch, grenzt auch fast an ein Wunder, das hinzukriegen überhaupt, ja. Aber ich habe es geschafft und es hat mir auch wirklich die letzten Reserven gekostet, die ich noch hatte, ja.
Ja, und die waren, glaube ich, nicht mehr sehr groß, die Reserven, ne?
Waren nicht mehr sehr groß. Auf der anderen Seite hatte ich ja noch ungefähr 10 Tage Zeit gehabt zwischen dem, dass es klar war, ich fliege nicht nach Schottland und ich mache diese OP, Das war ein Zeitraum von 10 Tagen. Und in diesen 10 Tagen habe ich mich supplementiert mit Vitaminen und Mineralien und so weiter bis unter die Dachhaube, ja. Also ich habe da auch mal ganz viel Infusionen geben lassen von meinem Team und so weiter, um einfach maximal gut aufgestellt zu sein. Kann ich auch nur jedem raten. Also wenn man weiß, es steht einem sowas bevor, dann wirklich dafür zu sorgen, dass ich mit einer vernünftigen Supplementierung da einfach gut versorgt bin, weil die Ernährung im Krankenhaus bekanntermaßen ist grottig. Ja,
Super
da.
Hinweis nochmal,
Ja.
ja. Gibt oder kannst du vielleicht irgendwie eine Marke oder bestimmte
Also
Supplements?
was einfach ganz zentral wichtig ist, sind einfach die B-Vitamine, einfach ein gutes Vitamin B-Komplexpräparat zur Apotheke gehen und sich da beraten lassen. Eine vernünftige Vitamin D-Supplementierung, wenn möglich ist. Also man sollte sowieso eigentlich immer einen vernünftigen Vitamin D-Spiegel haben. Ja, also es kann sein, dass wir beide, dass einer von uns beiden in einer Stunde sich draußen bei dem Glatteis das Bein bricht. Ja, dann ist auch eine gute Vitamin D-Versorgung einfach essentiell. Ja, also die Vitamin D-Versorgung sollte immer optimal sein, kann ich hier nur einfach betonen an dieser Stelle. Ja, sorgt dafür, dass die Vitamin D-Versorgung in der oberen Bereich der Norm ist. Ja, im Labor wird dann ja angegeben, was der Normbereich, der untere Wert, der obere Wert, und im oberen Bereich sollte es liegen. Das war bei mir der Fall, dafür sorge ich seit vielen, vielen Jahren. Ja, und dann beispielsweise Traumehl, also irgendwas mit Arnika dabei, um die Wundheilung zu unterstützen, ja, und ja, Magnesium, Q10 und so weiter. So diese Dinge, ja. Ja, dann kam ich in die Reha-Klinik und das war eine Situation, also das war jetzt ja so eine gute Woche, 10 Tage nach der OP, da war die Situation so, dass ich hatte ein Einzelzimmer gehabt, das waren alles Einzelzimmer gewesen in der Einrichtung dort. Ich glaube, das ist auch üblich bei einer Reha. Wenn ich im Bett lag und ich musste auf Klo, dann habe ich mir vorher genau überlegt, okay, welches Buch will ich mir noch holen oder irgendeinen anderen Gegenstand? Was ist der kürzeste Weg, auf dem ich ohne einen Schritt zu viel machen zu müssen, diesen Weg schaffe bis zum Klo, Hände waschen und wieder zurück ins Bett. Ja, also es auf demselben Flur, auf derselben Etage, vielleicht mögen es vielleicht 100 Meter sein entfernt, war Hockergymnastik. Also wie ich das sah auf dem Plan, dass ich jetzt Hockergymnastik machen muss. Mit Hanteln, mit 25, also mit 250 Gramm, da saß ich da am Ankunftstag und dachte irgendwie, jetzt bist du echt tief angekommen, ja.
Und Hockergymnastik ist so eine tolle Sache. Das spricht die Übungsleiterin für Reha-Sport. Man kann so wahnsinnig tolle Sachen auf dem Hocker machen. Und es ist auch wirklich anstrengend. Also es kann auch wirklich anstrengend sein.
Ja, aber es war. Also ich war ganz schön frustriert gewesen, ja. Aber was war nun realiter? Ich habe für diese Viertelstunde Hockergymnastik habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Ich brauchte richtig viel Zeit, mich überhaupt fertig zu machen, mich auf den Weg zu begeben. Mir war klar, ich muss mich auf den Stühlen vor dem Hockergymnastikraum erstmal ausruhen, wenn ich dort angekommen bin, ja. Dann reingehen in den Raum, ja, dann nach der Hockergymnastik, nach diesen 15 Minuten war ich fix und fertig gewesen, ja, konnte überhaupt nicht sofort wieder zurückgehen. Das heißt, ich habe auf dem Stuhl davor erstmal wieder gesessen und gewartet, bis ich die Kraft hatte, um den Rückweg anzutreten.
Wahnsinn.
Ja, und ich habe das erste Mal knapp 1,5 Stunden gebraucht, ja. Um das abzusolvieren, ja. Es
Weil
ging dann,
einfach das Herz noch nicht wieder so konnte, ne?
ja, die Herzschwäche war noch da und die allgemeine Schwäche. Ich war ja echt geschwächt bis dorthin aus, ja. Also so war die Situation gewesen. Anderes Beispiel, wenn ich morgens aufwachte, wohl geplant, der erste Gang auf Klo, wieder zurück ins Bett, nochmal wieder 5 Minuten schlafen. Danach aufstehen, unter die Dusche, abtrocknen, bisschen was anziehen, wieder ins Bett. Jetzt 20 Minuten schlafen, weil es mich so erschöpft hat. Danach wieder aufstehen, wieder ins Badezimmer, jetzt Zähne putzen. Danach wieder ins Bett und wieder geschlafen. Ja, weil, ja, und ich meine, also das Badezimmer, das war neben dem Bett gewesen. Ja, das war ja nicht mein Bett. Ja, also so war die Situation gewesen. Nun kam aber was anderes dazu. Und zwar, also es war ja heiß immer noch. Ja, ich hatte die Terrassentür, die Balkontür stand eigentlich immer sperrangelweit offen. Und ich habe aus bestimmten Gründen, das tut jetzt hier nichts zur Sache, habe ich so 2 Monate vor der OP habe ich mein Auto verkauft und mir stattdessen ein richtig gutes E-Bike zugelegt. Ich wollte nicht mehr Auto fahren, ich wollte Fahrrad fahren. Und wir hatten schon Monate vor der OP für Ende September, Anfang Oktober einen Urlaub gebucht gehabt. Wieder in diesem Hotel, wo wir auch schon ein paar Wochen zuvor gewesen sind, wo ich diese 20-Kilometer-Wanderung hatte, die mich so fertig gemacht hat. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt gehabt, ich will jetzt mit dem Fahrrad ins Hotel fahren. Das sind so 115 Kilometer.
Oh.
Und ich lag dann im Bett. Ich habe mir auf YouTube, ich bin 20 Jahre lang nicht mehr regelmäßig Fahrradfahren gewesen. Ich fand Fahrradfahren blöd, seitdem finde ich Fahrradfahren toll. Ich habe mir ganz viele YouTube-Videos angeschaut von Klamotten fürs Fahrradfahren. Das ist ja alles, ja, hat ja einen Riesensprung gemacht in der Qualität, in den Materialien und so weiter. Ist ja was anderes als in meiner Jugendzeit. Ich habe mich beschäftigt, wie man Fahrrad repariert und so weiter, welche Satteltaschen es gibt und so weiter.
Also während du in der Real im
Wenn ich
Bett
dann
gelegen
Reha
hast.
war, genau, habe mehrere Fahrradkanäle abonniert auf YouTube und lag ganz viel auf dem Bett, hörte draußen die Bäume rauschen, den Wind und habe mir ganz genau vorgestellt, wie ich in einigen Wochen mit dem Fahrrad in Urlaub fahren werde. Und wie ich mir die Fahrradtour so legen werde, dass ich unten an der Reha-Klinik vorbeifahren werde.
Cool.
Und dann stand ich auf dem Balkon und habe mir vorgestellt, und in 5 Wochen wirst du da unten längs fahren, da unten auf dem Radweg, den ich sehe, ja, auf dem Weg in den Urlaub. Und hab das war wirklich eine Dauerschleife geworden in meinem Kopf. Ja.
Also wirklich das Ziel, das
Immer
wieder
wieder.
machen zu können, ne?
Und ich habe mir innerlich vorgestellt, ich habe innerlich gespürt, also ich fahre ja am liebsten dann auch über Feldwege und Waldwege und so weiter, ich habe innerlich gespürt, wenn ein Schlagloch sich über den Hintern fortsetzt bis in die Wirbelsäule hinein, das tut ja auch ein bisschen weh, das habe ich innerlich gespürt. Ich hatte ausgerechnet gehabt, dass das gerade hinhaut an der Heilungszeit her, weil durch den Brustkorbschnitt durfte ich ja erstmal nicht Fahrrad fahren. Aber das war gerade an der Grenze, dass ich auch wieder offiziell auch durfte. Ich habe mir exakt vorgestellt, wo werde ich Pause machen und so weiter. Also ich meine, das ist ja meine Heimat, von daher kannte ich ja die Strecke im Prinzip. Habe mir das also wirklich, habe mir die Farben vorgestellt, der herbstlichen Bäume, das bunte Laub und so weiter. Ich habe den Wind gespürt, der mir um die Nase weht und so weiter. Also in jedes Detail hinein. Immer wieder und jeden Tag, mehrmals am Tag, habe ich das innerlich vor Augen gehabt. Kam dann aus der Reha zurück und eine Frau, mit der ich auch befreundet bin, die meine Physiotherapeutin ist, die sagte zu mir: Markus, du spinnst. Ja, kommst hier aus der Reha heraus, ja, kannst jetzt irgendwie mit Mühe und Not 10.000 Schritte gehen, ja. Und willst jetzt 115 Kilometer mit dem Fahrrad fahren in 2 Wochen, ja, oder in 3 Wochen. Ich habe gesagt, doch, mache ich. Ja, und ich hab's geschafft. Ich bin dann wirklich unten an der Klinik vorbeigefahren mit dem Fahrrad und habe geguckt und habe gesehen, auf dem Balkon war ich noch vor 4 Wochen.
Nein.
Ja,
Wahnsinn.
zugegebenermaßen auf dem Hinweg nicht die gesamte Strecke, aber das war dem Wetter geschuldet. Weil das Wetter saumäßig blöd war an dem Tag mit Regen und Gegenwind und so weiter. Deswegen habe ich da ein kleines Stück mit der Bahn gemacht, aber immerhin auch noch 80 Kilometer und 3, 4 Tage später zurück. und dann die gesamte Strecke.
Und das mit 4 Wochen nach OP.
Nee, 3 Monate nach OP, 4 Wochen.
3 Monate, okay.
Also, das war, also, der Zeitraum, dass man ja nicht Fahrrad fahren soll wegen der Brustkorbeöffnung, ist 3 Monate.
Okay.
Irgendwie 1, 2 Wochen später bin ich gefahren.
Aber also es ist ja wirklich fast unvorstellbar, nach dem, was du gesagt hast, angefangen von also vor OP, dass die Leistung schon so extrem abgenommen hat, nach OP,
Ja,
also
ja.
wie viel Anstrengung das einfach auch braucht, das Herz wieder zu trainieren, die Muskeln, das ist ja auch so ein
Ja.
Aspekt, ne? Wie schnell die Muskeln atrophieren, weil man halt nicht mehr so aktiv ist im Alltag. Und dann ist das ja wirklich doch eine sehr kurze
Ja,
Zeitspanne,
auf
die du da
jeden Fall.
vorgelegt hast. Wahnsinn.
Auf jeden Fall. Also ich habe dann auch, also ich war ja 4 Wochen in der Reha und wie ich ja eben sagte, am Anfang von der Reha waren ja irgendwie 50, 100 Meter gehen, war für mich eine Riesenherausforderung. Ich habe konsistent jeden Tag geübt. Auch mit meinem Schrittzähler habe ich mich da selbst evaluiert. Bin dann auch sehr zum Erstaunen, auch der Übungsleiter, alle paar Tage haben die mich höher klassifiziert in die nächste Reha-Sportgruppe und so weiter. Weil ich wirklich mit ganz viel, ja, auch, ich will nicht sagen Ehrgeiz. Ehrgeiz klingt mir zu negativ, mit Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit und auf der anderen Seite eben immer dieses, wenn ich mich ausgeruht habe und auf dem Bett lag, ich dieses Ziel vor Augen hatte, ich will diese Radtour schaffen. Ja, und das ist auch so eine Message, die ich hier mitgeben will, ja. Das halte ich für ganz, ganz, ganz enorm wichtig. Und das ist etwas, was ich versuche, allen meinen Patienten klarzumachen. Man braucht ein Ziel und ich muss dieses Ziel, das Erreichen dieses Zieles mit allen Sinnesqualitäten innerlich vorwegnehmen. Der Punkt ist der Organismus, also die Hormone, die Neurotransmitter und so weiter, die unterscheiden nicht zwischen Vorstellung und Realität. Ja, der Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird, ist im Prinzip der gleiche. Das heißt, ich kann, indem ich das immer wieder innerlich visualisierend oder meditativ durchgehe, bis in alle Einzelheiten, ja wirklich in allen Sinnesqualitäten, indem ich das jeden Tag wieder durchgehe, trainiere ich auch meinen Körper darauf, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und ich will
Spannend.
an dieser Stelle etwas sagen, das kannte ich damals noch nicht, das habe ich erst später kennengelernt. Ein wichtiges Tool, das ich an dieser Stelle mitgeben will, was ich auch vielen meiner Patienten sage, das ist, schaut auf YouTube euch die Motivationsreden von Arnold Schwarzenegger an. Die sind im Grunde tief spirituell. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie die ganzen Filme von Arnold Schwarzenegger toll finde. Ja. Überhaupt nicht, ja. Aber die Motivationsreden, die sind einfach unglaublich gut. Ja, er sagt zum Beispiel, you need a goal. Du brauchst ein Ziel. Don't listen to the naysayers. Höre nicht auf die Neinsager. Ja, die Physiotherapeutin, die mir gesagt hat, du spinnst. Ich habe darauf nicht gehört. Ich habe gesagt, doch, ich mache die Radtour. Ja, ich darf dann wieder, zwar erst 10 Tage darf ich wieder offiziell Fahrrad fahren, aber ich mache es. Ja, und also höre nicht auf die Neinsager. Ja, und ein wichtiger Punkt ist der, auch das ist nochmal eine wichtige Botschaft. Ich frage die Patienten dann immer, weshalb wollen sie gesund werden? Also, was ist das Ziel? Und dann kommt als Ziel, wird dann genannt, ja, ich will wieder gesund werden. Dann sage ich, ja, das verstehe ich, aber es ist kein Ziel. Wieso ist das kein Ziel? Das ist viel zu unkonkret. Ich brauche ein konkretes Ziel. Ja. Eine Wanderung oder in meinem Fall eine Radtour oder was auch immer. Ja, ich will mit meinen Enkelkindern die und die Reise machen können. Ich will das und das tun können. Ja, also ich brauche ein konkretes Ziel und an diesem konkreten Ziel arbeite ich mit starken inneren Bildern. Und nicht das Ziel, ich will gesund werden. Das ist Das ist, wie definieren wir Gesundheit?
Genau. Ja, also das kommt in den Interviews, die ich auch bisher geführt habe, immer wieder durch. Wie fokussiere ich mich oder wie stelle ich mich auf? In welche Richtung, was ich zu Anfang auch sagte, ne? In welche Richtung will ich gehen? Und möchte ich das mit welcher Einstellung einfach alleine schon?
Ja.
Also das, man hört es ja auch im Alltag immer mal wieder, dass eine positive Einstellung total wichtig ist für die. Auch für die seelische Gesundheit natürlich, nicht nur für Körper, sondern eben Geist und Seele auch. Und dass man eben mit Positivität so viel beeinflussen kann oder auch andersrum. Ich glaube, jeder kennt das Beispiel, wenn du den ganzen Tag daran denkst, du hast Kopfschmerzen, dann hast du irgendwann Kopfschmerzen.
Ja,
Ja.
genau.
Höchst spannend. Was würdest du sagen, sind deine ganz persönlichen goldenen Narben? Klar, du hast natürlich eine OP-Narbe, aber deine goldenen Narben, wo du sagst, er hätte nicht unbedingt sein müssen, aber das hat mich total, daran bin ich gewachsen, daran konnte ich mich entwickeln, das hat mich in vielerlei Hinsicht vielleicht nach vorne gebracht.
Naja, das ist eben das, was mein Freund Remo ausgedrückt hat. Krankheit ist die Einladung zur Transformation. Ja, Gesundheit ist die Einladung, das Leben zu feiern. Es ist die Demut vor dem Leben.
Ja.
Es ist auch die Gelassenheit. Es ist ja auch immer noch so, also ich gehe ja zweimal am Tag mindestens raus und bewege mich. Also joggen kann ich nicht. Also wenn ich, ist nach wie vor so, wenn ich 50 Meter renne, dann bin ich so außer Atem, dann ist Ende im Gelände. Ja, also geht nicht. Ja, aber ich gehe zweimal am Tag flotten Schrittes, je nachdem, wie gut es geht, am Bordesholmer See spazieren oder woanders hier in der Gegend. Ich gehe gerne wandern, ich gehe gerne Fahrrad fahren und ich weiß, es gibt Tage, da geht es gut und 6 Stunden später kann es sein, es ist eine Tortur und mühsam ohne Ende. Und eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen, okay, das ist jetzt so. Das lehrt mich auch meine Reisen, beispielsweise auch Umsteigezeiten bei der Bahn fahren. Also ich habe ja kein Auto, von daher mache ich immer noch alles mit der Bahn. Also weitere Fahrten, die Umsteigezeiten entsprechend anzupassen, mir einen Plan B zu überlegen, gerade bei der Deutschen Bahn ist das ja sinnvoll.
Ja.
Und ja, dass ich damit umgehe und dass ich gleichzeitig aber auch so dankbar bin für diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Es sind wirklich diese Erfahrungen. Es sind diese Erfahrungen mit den Augenoperationen. Es sind diese Erfahrungen mit diesen ja doch mehr oder weniger permanenten Schmerzen, die ich habe durch den Bandscheibenvorfall. So, und wo ich dann irgendwie immer denke, so, boah, und ich lebe immer noch.
Ja, Wahnsinn.
Und was ich auch sagen kann, ist, also 2020 habe ich ja wirklich gedacht, irgendwie sag mal, auf welcher verrückten Erde bin ich eigentlich hier gelandet, ja? Spinnen die Menschen alle, ja? Also, das ist halt auch nochmal, auch so ein ganz wichtiger Gesichtspunkt auch nochmal, ja? Wir werden regiert, ja auch von der Regierung, über die Angst vor dem Tod.
Ja.
Und wenn wir die Angst vor dem Tod nicht hätten, bräuchten wir auch keine Angst vor dem Virus zu haben.
Richtig.
Und die Angst vor dem Tod, die habe ich nun, glaube ich, wirklich überwunden mit der Herz-OP. Und deshalb habe ich nicht 2020 auch nur an den Kopf gelangt, ja, und konnte die Welt nicht mehr verstanden. Und 2021 dämmerte mir dann allmählich, weshalb ich das Ganze überlebt habe. Dass das eben auch mit dieser Krise zusammenhängt und dass das sozusagen für mich persönlich eine Vorbereitung war, um Menschen auch zu begleiten durch diese existenzielle Krise, die wir gerade hier auf der Erde haben. dass es dafür eine Vorbereitung war.
Schöne Überleitung. Magst du uns erzählen, ich habe ja also zu Anfang habe ich ja erzählt, dass du deine schulmedizinische Praxis doch recht anders führst, als man es so kennt. Und im Hintergrund sieht man auch der Herzerklärer. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in beide Facetten. Was machst du da? Was machst du anders als andere?
Also zunächst einmal EKG, Echokardiografie und so weiter, das machen wir genauso wie woanders auch. Und gleichwohl ist es mir immer auch in der Praxis ein großes Anliegen, das, was ich sehe an Befunden, beispielsweise auch, was ich ja total liebe, ist so ein schlagendes Herz zu sehen in der Echokardiografie. Das ist ein solch heiliger Moment für mich. Das immer zu verstehen als Ausdruck des seelisch-geistigen des Menschen. Auch Laborbefunde, ja. Laborbefunde sind Ausdruck des seelisch-geistigen des Menschen. Mind over matter, ja. Also Bewusstsein über Materie. Bewusstsein steuert die Materie, ja. Das Paradigma, dessen wir dringend bedürfen in der Medizin, ja. Und das hoffentlich sich jetzt durchsetzt in der nächsten Zukunft. Das ist so der eine Aspekt in der Arbeit, in der Praxis. Und das andere ist der Herzerklärer. Das entstand im ersten Lockdown, wo keine Patienten mehr kamen und ich auch starke Selbstzweifel hatte und ich mich irgendwie gefragt habe, so, okay, wie geht's weiter, auch wirtschaftlich gesehen. Und ich mich dann eines Nachts gefragt habe, so, puh, okay. Was kann ich eigentlich gut? Wofür schätzen mich die Menschen? Und dann kam mir der Gedanke, ja, eigentlich kommen die meisten Menschen zu mir und wollen ihr Herz erklärt haben, ihre Herzerkrankung erklärt haben. Und dann kam ich auf die Idee der Herzerklärer und dann eben auf den Gedanken, so hat sich das ja dann weiterentwickelt, die Überlegung, ja, das, was ich mir erarbeitet habe, das schaffe ich nicht, alles eins zu eins weiterzugeben. Ist auch total ineffizient. Ja, das funktioniert nicht. Und ich will eben über diese Online-Plattform das, was ich an Erfahrung habe, an ärztlicher Erfahrung, aber auch an Patientenerfahrung, worüber wir heute gesprochen haben, das will ich eben einem Menschenkreis zugänglich machen, der eben weit über den hinausreicht, was in der Praxis sich abspielt.
Genau, also die Online-Plattform ist ja der Herzerklärer.
Genau. Und dann eben auch der YouTube-Kanal und so. Ja.
Genau. Dann verlinke ich auch alles unter dem Video. Also wer da Interesse hat, mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ich kann es nur empfehlen. Markus macht tolle, auch sehr vielseitige Videos. Nicht nur rund ums Herz. Du bist ja auch was Wetter, Naturkatastrophen, Buchvorstellungen machst du. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, da mal reinzuschnuppern und zu schauen, was Markus alles Tolles da veröffentlicht.
Ja, genau. Und mir geht es da halt immer darum, auch wieder sozusagen auf eine Metaebene zu gehen. Und ich denke, das habe ich durch die Herz-OP gelernt. Ja, durch diese ganzen tiefen spirituellen Erfahrungen auch. Ja, also ich kann mich fürchterlich aufregen über die Politik und so weiter und über den ganzen grünen Ideologie, in der wir drin stecken. Ja, aber ich kann auf eine, also ich habe gelernt, auf eine Metaebene zu gehen und zu sagen, okay. Auf einer rein bürgerlichen Ebene finde ich das scheiße, was hier abläuft in diesem Land. Und von der Metaebene aus betrachtet, wird mir schon auch deutlich, warum das Ganze vielleicht auch seinen Sinn hat. Ja. Weißt du, so wie die Sache mit der Sepsis, ja, auf einer rein, ich sag mal, haftungsrechtlichen Ebene sind da Dinge schiefgelaufen. Ich bin auch gefragt worden im Nachhinein, ob ich nicht eine Schadensersatzklage erheben will gegen das Krankenhaus, ja. Und nee, will ich nicht. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ja, da will ich keine Energie reingeben. Ja, es sind Dinge schiefgelaufen, aber biografisch, karmisch war es richtig und gehörte dazu. Ja, und das sind sozusagen zwei unterschiedliche Ebenen. Es kann etwas auf einer bürgerlichen Ebene, ja, kann etwas total mistig ablaufen. Und trotzdem kann es von einer höheren Warte aus betrachtet, hat es seine Sinnhaftigkeit.
Und das begegnet einem ja durchaus oft im Leben. Es
Ja.
wird nur meistens erst viel später bewusst, ach, guck mal, so blöd wie das war, so scheiße wie das gelaufen
Genau.
ist, es hatte doch einen Sinn und Zweck für mich.
Ja.
Ja. Ja, super spannende Geschichte. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja.
Ich denke auch, es wird vielen Menschen auch weiterhelfen, die nicht unbedingt von einer Herzerkrankung betroffen sind, die einfach, ja, da ein bisschen Mut brauchen oder auch die Möglichkeit, in welche Richtung kann das gehen, ne? Du hast viele interessante Aspekte genannt. Also herzlichen Dank da einmal für deine Offenheit auch. Ich verlinke alle, ja, Kontaktarten, die ich von dir habe, unter diesem Video, wenn man dich kontaktieren möchte. Zu guter Letzt würde ich dich noch bitten, gibt es ein Wort oder einen Satz, der deine, also die Zeit mit deiner Erkrankung passend für dich erklärt, also der so für dich und deine zweite Erkrankung steht.
Demut und Zuversicht.
Sehr schön. Super.
Gut.
An meiner Stelle wäre es das gewesen. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, oh, das wäre jetzt noch wichtig, das würde mir noch auf der Seele brennen, dass ich das noch loswerde?
Nein, habe ich nicht. Nehmt das, was ich erzählt habe, gerne als Blaupause für eure Situation, übertragt das. Denkt an die Motivationsreden von Arnold Schwarzenegger, die sind echt inspirierend und wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere durch dieses Video inspiriert wird, mit seinen gesundheitlichen Herausforderungen anders und hoffentlich auch besser umgehen zu können. Das wäre mein Wunsch.
Sehr
Möge das
schön.
eintreten.
Wundervoll. Vielen Dank, Markus. Ich wünsche
Gerne.
dir alles Gute weiterhin und ja, mach's gut.
Danke,
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.